Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Eine Lockdown-Party in Brüssel und ein Rücktritt. Wie angeschlagen ist die ungarische Fidesz-Partei? Wir berichten aus Frankreich und fragen, warum Präsident Macron derart unter Zugzwang steht. Und wir schauen uns den Skistreit in Europa an und wollen wissen, wie es um Skilifte und Après-Ski in der Schweiz steht. Der Fall ist unangenehm für die ungarische Regierungspartei Fidesz. József Szája, Europaparlamentarier und Viktor Orbáns wichtigster Mann in Brüssel, hat an einer illegalen Party teilgenommen und damit gegen die Corona-Auflagen in Belgien verstoßen. Beim Versuch, vor Polizisten zu fliehen, wurde Szája festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft wurden in seinem Rucksack Drogen gefunden. Inzwischen ist József Szája von allen Ämtern zurückgetreten und auch Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich inzwischen von ihm distanziert. In Fidesz-Kreisen wird jedoch auch daran gearbeitet, diese Affäre in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Demnach würden linksliberale Medien und internationale Geheimdienste hinter dem Skandal stecken. Srdjan Govedaritsa über eine Regierungspartei in Erklärungsnöten.
András Fekete Győr ist Chef der oppositionellen Momentum-Partei. Er fasst den Skandal so zusammen. Das christlich-konservative Grundgesetz von Fidesz hat jemand geschrieben, der mit Drogen in seiner Tasche in einer Dachrinne aus einer Sexorgie vor belgischen Polizisten geflohen ist. Und das alles während Pandemiebeschränkungen. Die Rede ist von József Szája. Der Leiter der ungarischen Fidesz-Abgeordneten im Europaparlament wurde auf einer Gruppensexparty in der Brüsseler Innenstadt zusammen mit weiteren Männern von der Polizei erwischt. Er versuchte, über eine Regenrinne zu fliehen, wurde aber aufgegriffen mit Ecstasy im Rucksack. Ein Super-GAU für den engen Vertrauten von Viktor Orbán, der stets als glühender Vertreter eines traditionellen Familienbildes und als Verteidiger christlicher Werte aufgetreten ist. Ein Problem aus der Kategorie Wasserpredigen und Wein trinken. Und das nicht nur für József Szája, sagt Südosteuropa-Experte Florian Bieber von der Uni Graz.
Wenn nun die Vertreter dieser Werte selber sich ganz anders verhalten, dann wirkt das natürlich nicht mehr sehr glaubwürdig. Und dann sind die Vorwürfe, dass aus Brüssel, aus der EU, aus dem Westen andere Werte kommen und die traditionelle ungarische Werte in Frage stellen, kaum noch glaubwürdig vertretbar. Somit hat Orbán durch diesen Skandal deutlichen Schaden genommen.
József Szája wusste offensichtlich, was auf ihn zukommt. Am Wochenende war er überraschend als EU-Abgeordneter zurückgetreten. Erst nach Medienberichten räumte er ein, an der Party teilgenommen zu haben. Die Drogen seien aber nicht seine gewesen. Szája entschuldigte sich bei seiner Familie, Kollegen und Wählern und ist inzwischen kein Fidesz-Mitglied mehr. Richtig so, sagt die ungarische Justizministerin Judith Vaga. Der Abgeordnete hat die einzige richtige Entscheidung getroffen und alles andere sind Privatangelegenheiten. Ministerpräsident Viktor Orbán ließ ein paar Tage verstreichen und teilte dann schriftlich mit, dass man Szájas 30-jährige Arbeit nach wie vor anerkenne, seine Tat aber für inakzeptabel und unentschuldbar halte. Regierungsnahe Medien und Kommentatoren in Ungarn verbreiten inzwischen die unbelegte These, dass linksliberale Medien und internationale Geheimdienste mit dem Skandal zusammenhängen sollen. Damit solle Viktor Orbán im aktuellen Streit mit der EU um die Rechtsstaatlichkeit geschwächt werden. Auch der ehemalige ungarische Geheimdienstchef Laszlo Földi sieht im Fall Szája eine Verschwörung. Eines ist sicher, das war kein Zufall. Laut den Fakten, die wir kennen, kann ich sagen, dass es ein organisierter Fall war. Nicht die Veranstaltung, die könnte spontan gewesen sein. Aber das Ganze basierte auf einem Konzept und das Ziel war ein Angriff auf József Szája. Südosteuropa-Experte Florian Bieber wundert diese Vorwärtsverteidigung nicht.
Das ist etwas, wie die Orbánsche Regierung seit 10 Jahren auf Kritik antwortet. Es sind immer ausländische Feinde, oftmals in Zusammenarbeit mit inländischen Verrätern. Es wirkt sehr wenig überzeugend, aber in einem Weltbild und in einer Medienlandschaft, in der seit 10 Jahren derartige Verschwörungstheorien immer wieder verbreitet werden, würde es sicherlich angenommen von vielen.
In Budapest heißt es nun, dass sich der Nationale Sicherheitsrat in der kommenden Woche mit dem Thema beschäftigen und die Rolle ausländischer Geheimdienste prüfen werde.
Eine Brüsseler Lockdown-Party mit Folgen. Srdjan Govedarica war das über den Fall Josef Sajer. Es ist ohnehin eine schwierige Woche für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Auch eine Woche der Trauer um den ehemaligen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing, der im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Macron hat in einer Fernsehansprache gestern Abend seinen Amtsvorgänger gewürdigt. Er hat dabei ein Bild von Valéry Giscard d'Estaing gezeichnet als jemandem, der Frankreich Orientierung gegeben habe, der Frankreich mit den Augen einer neuen Generation gesehen hat, der Fortschritt wollte, ohne Freiheit zu opfern.
Il a regardé notre pays en face, avec les yeux d'une génération nouvelle, qui a voulu le progrès sans sacrifier de sa liberté.
Soweit der französische Präsident Emmanuel Macron. Das Land mit anderen Augen sehen und Orientierung geben, damit ist einst auch Emmanuel Macron angetreten. Aber, Jürgen König, es scheint so, als ob Frankreich die Orientierung gerade ein wenig verloren hat.
Ja, den Eindruck hat man schon. Da ist zunächst die Corona-Pandemie, die Frankreich sehr viel härter getroffen hat als Deutschland. Über 50.000 Tote sind inzwischen zu beklagen. Die wirtschaftlichen Einbußen werden voraussichtlich in Frankreich ebenfalls gravierender sein. Das bringt eine erhebliche allgemeine Verunsicherung mit sich. Und ausgerechnet in dieser Situation, da scheint Präsident Macron nicht wirklich der zu sein, der seinem Land Orientierung geben kann. Das war im Frühjahr noch anders. Da war die Situation für alle neu. Macron trat beherzt an, wirkte souverän, seine Zustimmungswerte stiegen erheblich. Aber genau diese Souveränität, die hat er für viele Franzosen im Moment verloren. Zuletzt unter anderem auch, weil er tagelang wortlos zugesehen hat, wie seine Regierung, ja, man muss es so sagen, geradezu dilettantisch manchmal agierte.
Emmanuel Macron und seine Regierung setzen auf eine verschärfte Sicherheitspolitik. Das neue Sicherheitsgesetz für einen stärkeren Schutz der Polizei sollte ein weiterer Baustein sein. Das wird jetzt nach vehementen Protesten überarbeitet. Hat die Regierung das Augenmaß verloren?
Ja. Also nach meinem Eindruck völlig. Nach allem, was man jetzt weiß, wurde dieses neue Sicherheitsgesetz vom Kabinett verabschiedet, ohne dass der umstrittene Artikel 24, der das Filmen von Polizisten gegebenenfalls unter Strafe stellt, was sehr viele in Frankreich als Einschränkung der Pressefreiheit ansehen, ich teile diese Meinung auch, dass dieser Artikel verabschiedet wurde, ohne dass es zuvor auch nur eine einzige juristische Überprüfung gegeben hätte. Auch der Parlamentspräsident Richard Ferrand, ein alter Weggefährte Macrons, ließ es nicht überprüfen. Das Gesetz wurde mit Regierungsmehrheit im Schnellverfahren beschlossen. Dann gab es am Wochenende die großen Proteste. Der Premierminister Jean Castex kündigte eine Expertenkommission zur Überprüfung an, zog diese Idee gleich wieder zurück. Der Vorsitzende der Regierungsfraktion in der Nationalversammlung, Christophe Castaner, auch er ein alter Weggefährte Macrons, Castaner wiederum kündigte an, man werde den Artikel jetzt umschreiben, was völlig unsinnig war, denn die Nationalversammlung hatte ja schon endgültig zugestimmt. Jetzt ist der Senat an der Reihe und dort hat die Regierung keine Mehrheit. Also wenn Sie fragen, hat die Regierung das Augenmaß verloren? Ja, völlig. Ein hektisches, auch oft hilflos wirkendes Agieren von Exekutive und Regierungsfraktion. Woher die Hilflosigkeit? Weil, da sind sich in Frankreich so gut wie alle Beobachter einig, im Hintergrund immer der Präsident Macron die Fäden zieht. Noch bei Detailfragen will er immer mitreden, mit dem Ergebnis, dass die Regierung selbst unsouverän überfordert wirkte, währenddessen schwieg der Präsident öffentlich. Dann kam sein Machtwort, Artikel 24 wird zurückgezogen, was wiederum eigentlich auch nicht geht. Denn die Nationalversammlung hat ja schon zugestimmt, die Sache liegt beim Senat. Da kann auch der Präsident nicht einfach dazwischenfunken. Also ich bitte um Nachsicht für die lange Antwort. Sie merken, es ist ein vertracktes Gewebe und für den Präsidenten letztlich wirklich eine furchtbare Woche.
Aber wie schätzen Sie das ein? Wird Macron, wird die Regierung von ihrem Kurs der Härte abrücken?
Nein, ganz sicher nicht. Sinn der Sache war und ist ja auch aus der Sicht von Macron mit Blick auf die angestrebte Wiederwahl 2022 bei der politischen Rechten, zu punkten. Macrons Hauptgegnerin Marine Le Pen vom Rassemblement National, sie hat eine starke Wählerbasis bei den Sicherheitskräften, also wirbt Macron um sie, indem er Schutz für die Polizeikräfte verspricht. Indem er Autorität, Ordnung verheißt, auch dafür hat Macron ja Gérald Darmanin zum Innenminister gemacht. Der ist ein politischer Ziehsohn des konservativen früheren Präsidenten Sarkozy. Darmanin wird im Amt bleiben, das kann als sicher gelten, der Kurs wird fortgesetzt.
Nun hat Präsident Macron den Französinnen und den Franzosen versprochen, ein weiteres Problem in den Augenschein zu nehmen. Er will gegen den radikalen Islamismus vorgehen. Nachdem Frankreich erneut von islamistischem Terror getroffen wurde. Wie geht denn die Regierung hier vor?
Sie will versuchen, die Orte dieser Radikalisierung unter Kontrolle zu bringen. Also einige Beispiele. Muslimische Eltern sollen gezwungen werden, ihre Kinder in staatliche Schulen zu schicken und nicht mehr auf Moscheeschulen schicken zu können. Die sieht der Staat als Hort der Radikalisierung an, jedenfalls viele von ihnen. Entsprechend sollen Moscheen, Moscheeschulen, religiöse Vereine überhaupt stärker überprüft werden, auch leichter als bisher geschlossen werden können. Sie müssen ihre Finanzierung offenlegen, für ihre Arbeit eine staatliche Zulassung beantragen. Damit soll vor allem die Finanzierung islamischer Einrichtungen aus dem Ausland unterbunden werden. Also es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen und ein Grundgedanke dahinter ist beim Präsidenten wiederum der, sich, wie eben angedeutet, der Bevölkerung als Garant von Autorität und Ordnung zu präsentieren. Mit Blick auf die nächste Präsidentschaftswahl.
Und heute Nachmittag will sich Macron mit einem Fernsehinterview an die Jugend wenden. Was ist von diesem Interview zu erwarten?
Das wird ein Interview mit dem Netzmagazin Brut, das von vielen Jugendlichen, gerade jetzt im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen Polizeigewalt in Frankreich, genutzt wurde, intensiv genutzt wird. Und das dürfte auch eines der Hauptthemen sein. Macron wird Polizeigewalt, wo es sie gibt, verurteilen. Aber er wird sich natürlich auch vor die Polizisten stellen, wird die Schwere ihrer Arbeit beschreiben. Ob das der Anfang einer, sagen wir, öffentlich formulierten Deeskalationsstrategie wird, die es nämlich im Zusammenhang mit der Polizeiarbeit in Frankreich nicht gibt, noch nie gab, was ein großes Problem ist. Das alles wird man sehen, aber Macron gibt immer sehr zielgerichtet seine Interviews. Heute Nachmittag wird er versuchen, in einer Art Dialog mit Jugendlichen zu kommen.
Herr König, wenn Sie zum Schluss in einem Bild beschreiben müssten, wo Emmanuel Macron gerade steht, was wäre das für ein Bild?
Naja, man ist versucht zu sagen, ein Bild mit einem Präsidenten, der mit dem Rücken zur Wand steht. Und das ist auch nicht ganz falsch, aber da stand Macron schon öfters. Bisher hat er sich immer ganz gut wieder von dieser Wand wegbewegen können, wenn sich auch inzwischen derlei Situationen häufen. Ja, das ist schon so.
Danke, Jürgen König, unser Frankreich-Korrespondent. Skilift und Après-Ski sind in diesem Winter kein Vergnügen, sondern ein Problem für den Tourismus in den Alpen. Gestritten wird in Corona-Zeiten darüber, ob die einen tun dürfen, was die anderen verbieten wollen, damit die Pandemie im Winter nicht erneut Fahrt aufnimmt. Frankreich hat scharfe Kontrollen an den Grenzen angekündigt und eine Quarantänepflicht, um Skitourismus zu unterbinden. Italien tritt ebenfalls auf die Bremse und auch Bayern in Deutschland und Österreich wollen die Touristen fernhalten. Die Schweiz dagegen hat die Pisten geöffnet und will es auch weiter tun, allerdings unter Auflagen. Welche? Darüber will die Regierung an diesem Freitag entscheiden. Dietrich Kallmeurer.
Blauer Himmel, Sonnenschein und schneebedeckte Pisten. Videoclips zeigen im Internet, wie in der Schweiz die Wintersportsaison im Corona-Winter 2021 begonnen hat. Es macht aber auch ein Film die Runde. Da ist zu sehen, wie sich, wenn auch mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet, Skifahrer in einer Bergbahn dicht an dicht drängen, als gäbe es keine Ansteckungsgefahr. Während die Nachbarstaaten der Eidgenossenschaft ihre Wintersportgebiete über Weihnachten und den Jahreswechsel schließen oder Skiurlaub praktisch unmöglich machen, hält man in Bern an geöffneten Pisten fest. Der Schweizer Innenminister Alain Berset sagte gestern stur:
Die Schweiz reagiert nicht auf Druck von anderen Ländern.
Dabei ist das Infektionsgeschehen im 8,5 Millionen Einwohnerland Schweiz alles andere als entspannt. Das sieht selbst der Minister so.
Die Situation heute ist sehr beunruhigend. Wir sind auf sehr hohem Niveau, 4.000, 5.000 neue Fälle pro Tag. Es gibt nach wie vor Kantone, wo es sehr stark sinkt. Es sind vor allem die Westschweizer Kantone, die sehr einschneidende Maßnahmen getroffen haben. Es gibt aber sehr viele Kantone, wo es schon wieder steigt.
Angesichts dessen plant die Schweizer Regierung immerhin eine Verschärfung der bestehenden Vorschriften für die Wintersportregionen. In der Diskussion ist etwa eine Pflicht zur Bewilligung des Skibetriebs in Abhängigkeit von Infektionszahlen und Tracing sowie Krankenhauskapazitäten. Eine weitere Idee, die Zahl der Gäste auf den Pisten soll beschränkt werden. Auch Bergbahnen sollen ihre Kapazitäten reduzieren. Innenminister Alain Berset begründete die Pläne wie folgt.
Wenn wir jetzt fahrlässig sein würden und sagen, egal was passiert am Weihnachten, sind wir dann später, dann die ganze Wirtschaft könnte leiden Ende Januar, als vielleicht ein gröberes Problem kommt.
Nachdem an den letzten Tagen bereits die ersten Details zur Verschärfung der Maßnahmen durchgesickert waren, formierte sich in den Wintersportregionen Widerstand. Geplante Obergrenzen für die Pisten seien technisch nicht zu kontrollieren. Auch ökonomisch machten sie keinen Sinn, sagte etwa im Schweizer Fernsehen der Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Graubünden, Markus Kaduff.
Das ist für die Volkswirtschaft des Kantons Graubündens enorm wichtig und es hängen sehr viele Existenzen letztendlich davon ab. In vielen Talschaften unseres Kantons ist der Tourismus alternativlos.
Sorgen über ein verhageltes Weihnachtsgeschäft machen sich auch die Schweizer Hoteliers, die normalerweise in dieser Zeit 5-15% des Umsatzes einfahren. Andreas Züllig, der Präsident des Branchenverbandes Hotellerie Swiss, meint:
Das Gesamtangebot muss irgendwo stimmen, sonst ist der Gast nicht bereit, Geld auszugeben, wenn er einen Teil der Dienstleistungen, die er erwarten darf, nicht bekommen kann.
Sogar der Nationalrat, die große Parlamentskammer, verabschiedete gestern nach emotionaler Debatte einen Appell gegen schärfere Corona-Vorschriften für den Schweizer Wintersport. Ob dieser Appell bei der Berner Regierung Eindruck gemacht hat oder nicht, wird heute zu erleben sein, wenn die sogenannten Festtagspläne verkündet werden. Gestern jedenfalls hatte Innenminister Alain Berset noch einmal klargestellt:
Man darf nicht zu lange warten, bevor man weitere Maßnahmen trifft, weil jede Woche, die man verliert, ist eine Woche zu viel. Und das schafft nur noch dann Probleme.
Wie auch immer die Schweizer Regierung entscheidet, dürften Quarantäneauflagen und Grenzkontrollen, wie sie zum Beispiel Frankreich angekündigt hat, viele ausländische Wintersportler davon abhalten, in den Weihnachtsferien in die Schweiz zu fahren. Der Eidgenossenschaft steht also eine außergewöhnliche Skisaison bevor. Trotz bis auf Weiteres geöffneter Pisten.
Alternativloser Tourismus in der Schweiz, aber mit Auflagen. Und diese stellt die Regierung an diesem Freitag vor. Dietrich Kallmeurer berichtete aus der Schweiz. Und ich sage Tschüss für heute. Danke fürs Zuhören an und Ihr Interesse an Europa heute, sagt Katrin Michaelsen.